Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Sarah Leder über das Thema Tarifverträge in Kliniken. Damit liefern wir euch noch einige weiterführende Informationen zu unserem Dezember-Fokusthema Tariflücke Klinik. Wir sind Mehrwert. Bevor wir loslegen, habe ich aber noch einen wichtigen Aufruf. Unsere Vorständinnen Annika Hecht und Sarah Leder haben eine Umfrage gestartet, die sich an alle angestellten Logopädinnen und Logopäden in therapeutischen Praxen richtet. Es geht um die Frage: Was verdient ihr eigentlich? Die Umfrage soll Transparenz schaffen. Welche Gehaltsspannen werden aktuell gezahlt? Welche Faktoren beeinflussen die Bezahlung und wie zufrieden seid ihr damit? Die Ergebnisse sind nicht nur für unsere berufspolitische Arbeit wichtig, sondern geben auch euch eine wertvolle Grundlage für eure Gehaltsverhandlungen. Nehmt also gerne teil. Den Link findet ihr in den Shownotes und in der aktuellen Meldung auf unserer Website. Die Umfrage läuft voraussichtlich noch bis Ende Februar 2026. Und jetzt tauchen wir ein in die Situation von Logopädinnen und Logopädinnen in der Klinik. Los geht's mit dem Interview. Liebe Sarah, hallo und schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo. Mir geht's gut, mir geht's wieder besser. Mich hatte die Krankheitswelle erwischt, also ich denke, man hört's noch ein bisschen. Aber ja, ich freue mich, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen heute.
Ja, du bist ja das erste Mal bei mir im Podcast zu Gast. Willst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Sarah Leder. Ich bin die Neue im Bundesvorstand. Als Interessenvertretung der Angestellten bin ich tätig, jetzt seit Mitte Juli 2025. Ich arbeite als Logopädin in der Praxis, einen Tag die Woche, und komme aus der Nähe von Augsburg in Bayern.
Sehr schön. Und du konntest ja jetzt in deine Arbeit der Interessenvertretung Angestellte schon so ein bisschen eintauchen und hast dann natürlich auch das Thema Angestellte in Kliniken mit übernommen. Und das ist ja unser heutiges Thema. Wie viele Logopädinnen arbeiten denn eigentlich aktuell in Kliniken?
Ja, so richtig hundertprozentig verlässliche Daten lassen sich hierzu gar nicht finden. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass es zwischen 9% und 12% aller Logopädinnen und Logopäden sind, die aktuell in Kliniken arbeiten.
Okay, das sind ja jetzt eher ein geringerer Teil, würde ich sagen. Und in welchen Arbeitsbereichen sind die Logopädinnen dann hauptsächlich so tätig?
Die allermeisten Logopädinnen arbeiten im neurologischen Bereich, zum Beispiel auch auf Stroke-Units. Viele sind auch auf Intensivstationen tätig, aber auch in den Bereichen Geriatrie, Palliativmedizin, in der HNO und Phoniatrie, Onkologie, Psychiatrie, Neurochirurgie oder Pädiatrie.
Okay, das sind natürlich ganz schön viele Bereiche. Ist es denn so, dass es da einen Tarifvertrag für alle Bereiche, für alle Logopädinnen gibt oder gibt es da Unterschiede?
Nein, es gibt unterschiedliche Tarifverträge. Die meisten Logopädinnen und Logopäden werden nach Tarifverträgen des Bundes oder der Länder bezahlt. Das werde dann entweder nach TVÖD oder dem TVL. Einige Logopädinnen und Logopäden werden auch nach eigenen Haustarifverträgen bezahlt. Und es ist so, dass der TVÖD hauptsächlich für kommunale Kliniken gültig ist. Der TVL gilt vorwiegend für Landeskliniken, oft aber auch für Unikliniken. Und man kann so grob sagen, dass der TVL ein etwas niedrigeres Gehaltsniveau ansetzt als der TVÖD. Und bei den Hausverträgen ist es so, dass das individuell von Klinik zu Klinik variiert. Und diese Hausverträge können überhalb oder unterhalb des TVÖD liegen, was das Gehaltsniveau angeht. Aktuell kommt es übrigens auch an mehreren bayerischen Universitätskliniken zu Warnstreik im Rahmen der TVL-Tarifrunde, was den Unterschied zwischen TVL und TVÖD beim Gehaltsniveau gerade nochmal sichtbarer macht. Wenn wir jetzt heute über Tarifverträge sprechen, werde ich mich hauptsächlich am TVÖD orientieren, wenn ich Zahlen nenne oder ähnliches.
Jetzt gibt es ja auch noch den Deutschen Qualifikationsrahmen, den DQR, und der stuft die Logopädie noch meist auf DQR 4 ein. Was bedeutet das eigentlich konkret und warum ist das problematisch?
Wenn wir über den DQR sprechen, dann reden wir über ein Transparenzinstrument mit 8 Niveaustufen. Das ordnet Qualifikationen des deutschen Bildungssystems ein und soll sie europaweit vergleichbar machen. Im Hochschulbereich sieht es dann so aus, der Bachelor liegt auf DQR-Stufe 6, der Master liegt auf DQR-Stufe 7 und entsprechend die Promotion dann auf DQR-Stufe 8. Die berufsfachschulische Logopädie-Ausbildung in Deutschland wird aber, wie du sagst, in der Praxis meist noch DQR-Stufe 4 zugeordnet, also dem Niveau der 3-jährigen beruflichen Erstausbildungen. Gleichzeitig ist es aber so, dass LogopädInnen in vielen Versorgungsbereichen Tätigkeiten leisten oder eigentlich in allen Versorgungsbereichen Tätigkeiten leisten, die international häufig im Bachelor- oder sogar im Masterniveau verankert sind und den Kompetenzen mindestens von DQR-6-Niveau entsprechen müssten. Ja, und genau hier setzt auch unsere berufspolitische Argumentation zur Akademisierung an. Qualifikation und Verantwortung sollen sich schon auch im Bildungssystem und perspektivisch dann auch in den Rahmenbedingungen für uns adäquat widerspiegeln.
Ja, genau. Also viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind ja einfach studierte Kräfte und haben halt mindestens einen Bachelor oder sogar einen Master. Und ja, da kann ich verstehen, dass da eigentlich DQR-6 die Eingruppierungsstufe sein müsste. Wie hängen denn jetzt diese DQR-Einstufung und die tarifliche Eingruppierung zusammen? Die sind ja eigentlich formal erstmal voneinander getrennt.
Ja, genau. Also die sind definitiv voneinander getrennt. Sie hängen indirekt insofern zusammen, dass sich die tarifliche Eingruppierung natürlich irgendwie unter anderem auch an formalen Abschlüssen orientiert. So ist es schon der Fall, dass Berufsgruppen, deren Tätigkeitsausübung entweder einen Bachelor- oder einen Masterabschluss erfordern, meist von Haus aus höher eingruppiert werden. Grundsätzlich erfolgt die Eingruppierung in den Tarifverträgen aber nach Tätigkeitsbeschreibung. Und bei diesen Tätigkeitsbeschreibungen wird unterschieden zwischen einfachen Tätigkeiten, schwierigen Tätigkeiten und besonders schwierigen Tätigkeiten. Wir Logopädinnen in Deutschland sind eingruppiert meist irgendwo zwischen Entgeltgruppe 6, manchmal auch niedriger, und zwischen Entgeltgruppe 9b. Fast nie höher eigentlich, auch nicht die Kolleginnen mit akademischem Abschluss. Obwohl der eine Höhergruppierung natürlich rechtfertigen würde.
Okay. Du hast ja gerade gesagt, es gibt eben diese einfachen, schwierigen und besonders schwierigen Tätigkeiten im Tarifvertrag. Wo wird denn jetzt unsere logopädische Arbeit einsortiert und wie sieht eigentlich die Realität aus?
Ich kann jetzt mal ganz kurz sagen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um von einer einfachen Tätigkeit, einer schwierigen oder einer sehr schwierigen Tätigkeit sprechen zu können. Bei den einfachen Tätigkeiten ist es so, dass Grundkenntnisse erforderlich sind in diesem Bereich, in dem gearbeitet wird, dass es eine kurze Einarbeitung erfordert und dass es sich bei der Tätigkeit um Routinearbeiten handelt, die nach klaren Anweisungen durchgeführt werden können. Und da bei diesen einfachen Tätigkeiten kann man sagen, hier erfolgt dann die Eingruppierung bei Entgeltgruppe 5 oder 6. Bei den schwierigen Tätigkeiten ist es so, dass eine Berufsausbildung gefordert ist. immerhin bestimmte fachliche Kenntnisse vorliegen müssen und ein gewisses Maß an selbstständigen Arbeiten erfüllt werden kann. Und hier läge die Eingruppierung dann bei Entgeltgruppe 7 oder 8. Und die sehr schwierigen Tätigkeiten, die dann ab der Entgeltgruppe 9a eingruppiert sind, erfordern vertiefte Fachkenntnisse, eine hohe Eigenverantwortung, eventuell auch Leitungsfunktion. Und ja, wo sind wir da angesiedelt? Also ich würde definitiv sagen, dass die Realität von den Logopädinnen und Logopäden in der Klinik auf keinen Fall sich mit den einfachen Tätigkeiten deckt und auch nicht mit den schwierigen Tätigkeiten, weil wir wirklich deutlich über einem gewissen Maß an selbstständigen Arbeiten liegen und auch deutlich über bestimmten fachlichen Kenntnissen. Also die Logopädinnen und Logopäden, die in der Klinik tätig sind, haben wirklich ein hohes Maß an Eigenverantwortung und benötigen wirklich tiefste Fachkenntnisse, sodass wir immer bei den sehr schwierigen Tätigkeiten landen werden am Ende und daher eine Eingruppierung unter der Entgeltgruppe 9a überhaupt nicht verantwortbar ist.
Jetzt ist es aber ja leider so, dass viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht wissen, ob ihre Eingruppierung überhaupt korrekt ist. Warum ist das so?
Weil es nicht selbstverständlich ist, dass die Tätigkeitsbeschreibung durch dem jeweiligen Arbeitgeber auch offengelegt ist. Also es herrscht häufig keine Transparenz zur Begründung der Eingruppierung. Das wird im Vorfeld so häufig auch nicht kommuniziert. Und daher wissen die Kolleginnen und Kollegen oft auch gar nicht, wie ihre Tätigkeit eigentlich einzustufen ist oder eingestuft wird von der Klinik.
Und was bedeutet eigentlich der Begriff gläserne Decke bei der Entgeltgruppe 9b? Und warum ist das so frustrierend?
Ja, also eine gläserne Decke, im Endeffekt, wenn man sich das bildlich vorstellt, besagt ja, ich stehe unten, guck nach oben und sehe, was über mir passiert, aber wenn ich dorthin kommen will, stoße ich mir den Kopf, ne? Also ich komme irgendwie nicht weiter. Also das bedeutet im Endeffekt, dass bei der Entgeltgruppe 9b eigentlich das Ende der finanziellen Aufstiegschancen für die allermeisten von uns verortet ist, obwohl die Weiterbildung und auch die Arten der Tätigkeiten eine höhere Eingruppierung rechtfertigen würden, wir das aber in der Realität aktuell nicht erreichen.
Okay, und gibt es denn eine vergleichbare Berufsgruppe, die bereits eine höhere Einstufung erreicht hat und uns als Vorbild dienen könnte?
Ja, also gut, dass du fragst. Die Hebammen sind mittlerweile voll akademisiert und haben sich seit 2025 erkämpft, dass sie völlig zu Recht in der Entgeltgruppe 11 eingruppiert sind. Und sie haben es eben durch die Vollakademisierung erreicht. Und auch hier muss man sagen, ohne Vollakademisierung wird uns das vermutlich erstmal nicht gelingen.
Ja, verständlich. Du hast ja jetzt am Anfang gesagt, Logopädinnen sind ja tatsächlich zwischen Entgeltgruppe 6 und 9b verortet. Das ist ja auch eine relativ große Spanne. Kannst du uns mal so in Zahlen erklären, was sind hier die Gehaltsunterschiede?
Ja. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich beziehe mich, wenn ich jetzt Zahlen nenne, ausschließlich auf den TVÖD. Und hier ist es so, wenn man sich die Entgeltgruppe 6 ansieht, liegt der Verdienst in Stufe 1 bei 3.152 Euro brutto. Wenn wir uns dann die Entgeltgruppe 9b ansehen und hier die Stufe 1 betrachten, dann liegt der Verdienst bei 3.677 Euro brutto. In der Stufe 1 ist die Differenz hier also noch nicht so wahnsinnig hoch. Aber je höher die Angestellten innerhalb der Entgeltgruppe aufsteigen, also je höher die Stufe wird, desto weiter geht aber die Schere der Verdienste auseinander. Also beispielsweise, wenn wir jetzt wieder die Entgeltgruppe 6 ansehen und die Stufe 4 betrachten, dann liegt der Bruttoverdienst bei 3.618 Euro, wohingegen in Entgeltgruppe 9b, Stufe 4, der Verdienst bei 4.563 Euro liegt.
Okay, genau. Also es gibt jetzt diese unterschiedlichen Stufen, hast du gerade gesagt, in dem Beispiel Stufe 1 und Stufe 4. Wie lange dauert es denn, bis man die nächste Stufe innerhalb einer Entgeltgruppe erreicht?
Genau. Wenn man die jeweiligen Stufenlaufzeiten erfüllt, das bedeutet, man befindet sich ein Jahr in Stufe 1, zwei Jahre in Stufe 2, drei Jahre in Stufe 3 und so weiter, erreicht man immerhin nach 15 Jahren die höchste Stufe innerhalb der Entgeltgruppe. Allerdings zum Beispiel durch Elternzeit verzögert sich dieser Aufstieg dann. Insofern kann man das jetzt so genau nicht sagen, aber wenn alles ohne Unterbrechung weiterläuft, dann kann nach 15 Jahren die höchste Stufe erreicht werden.
Okay, das heißt eigentlich, je länger ich in der falschen Entgeltgruppe bin, desto größer ist mein finanzieller Verlust.
Ja, genau.
Okay. Der DWL hat ja 2023 eine Umfrage über die Stellensituation in Kliniken herausgebracht, ausgewertet. Und was hat das eigentlich ergeben?
Ja, diese Umfrage hat gezeigt, dass 35% der Befragten der Meinung sind, dass in ihrer Klinik die Stellen, die für eine angemessene Patientinnenversorgung notwendig wären, nicht geschaffen werden. Ja, und 32% der Befragten gaben auch an, dass freie Stellen nicht nachbesetzt werden können in den Kliniken, einfach weil kein Personal gefunden wird. Und knapp 9% gaben an, dass frei gewordene Stellen, zum Beispiel aufgrund von Schwangerschaft oder Kündigung, gar nicht erst ausgeschrieben werden, weil offensichtlich die Notwendigkeit in den Kliniken nicht gesehen wird.
Okay, das heißt, sowohl die Gehaltssituation als auch eigentlich die Arbeitsbedingungen sind in der Klinik eher schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Wie viele Logopädinnen und Logopäden denken denn darüber nach, den Beruf zu verlassen?
Ja, aktuelle Zahlen sind mir hier tatsächlich nicht bekannt, aber es gibt diese sehr populäre Studie aus dem Jahr 2018 von Schwarzmann et al. Hier wurden 433 LogopädInnen befragt und von diesen Befragten hatten 25% angegeben, den Beruf bereits verlassen zu haben und 50% aller Befragten hatten sich zu diesem Zeitpunkt überlegt, den Beruf zu verlassen. Also 2018 ist natürlich schon eine Weile her, hier wären auch neue aktuelle Zahlen sicherlich gut. Gleichzeitig denke ich, dass das natürlich schon ein gewisser Anhaltspunkt ist. Und die Gründe, die damals genannt wurden, waren vielseitig natürlich. Unter anderem waren es aber schon die geringen Aufstiegschancen, die die Kolleginnen und Kollegen dazu bewogen haben, über ein Verlassen des Berufs nachzudenken. Auch die geringen Verdienstmöglichkeiten. Hier muss man sagen, dass sich da in den letzten Jahren, gerade auch wenn man auf die Praxis guckt, was in die positive Richtung auf jeden Fall getan hat. Reich werden wir gleichzeitig immer noch nicht. Und also man sieht schon, dass gerade auch in den Kliniken, was die Eingruppierung angeht, wirklich noch vieles, vieles im Argen liegt.
Ja, das heißt, es gibt eigentlich sowieso schon zu wenig Personal und die, die halt da sind, da gibt es auch einen Großteil, der einfach irgendwie weggeht und sagt, ich mache was anderes, weil mir die Bedingungen nicht so gut passen. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie ein großer Appell, dass diese ganzen Bedingungen einfach angepasst werden müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die Personen, die in der Klinik arbeiten, was können die denn als einzelne Angestellte eigentlich tun, um ihre Eingruppierung zu überprüfen? Also um zu gucken, bin ich hier jetzt überhaupt eigentlich in meiner Klinik richtig eingestuft oder müsste das eigentlich höher sein?
Ja, also wichtig ist auf jeden Fall die Tätigkeitsbeschreibung zu verlangen und diese dann mit der Eingruppierung abzugleichen. Also zu schauen, entspricht meine Tätigkeitsbeschreibung erstens mal der Eingruppierung, also handelt es sich um eine schwierige Tätigkeit, eine sehr schwierige Tätigkeit, bin ich entsprechend korrekt eingruppiert und dann auch zu hinterfragen, na was tue ich denn wirklich? Also wie anspruchsvoll ist meine Arbeit denn? Welches Maß an Verantwortung trage ich denn? Und ist das konform wiederum mit der Tätigkeitsbeschreibung? Und sollte man hier Diskrepanzen feststellen, ist auf jeden Fall der Appell, in die Verhandlungen zu gehen. Ja, also in die Verhandlungen mit Vorgesetzten oder auch über den Betriebsrat zu gehen, also sich da wirklich auf die Hinterfüße zu stellen und dafür einzustehen, dass man korrekt eingruppiert ist. Und diese korrekte Eingruppierung bedeutet in der Klinik mindestens Entgeltgruppe 9b.
Okay, und was kannst du in dem Bereich noch zum Stichwort gewerkschaftliche Organisation sagen?
Ja, also die Gewerkschaften, alle voran Verdi, vertreten auch unsere Berufsgruppe, also vor allem die Logopädinnen und Logopäden, die eben in Einrichtungen angestellt sind, die nach Tarif vergüten. Verdi ist beispielsweise dafür zuständig, Tarifverhandlungen mit den ArbeitgeberInnenverbänden zu führen. Und von jeder Tariferhöhung, die hier verhandelt wird, profitieren natürlich auch die LogopädInnen, die nach Tarif bezahlt werden. Schätzungsweise ist der Organisationsgrad von LogopädInnen und Logopäden in der Gewerkschaft eher gering. Es gibt keine genauen Zahlen hierzu, also Verdi hat dazu auch noch keine genauen Zahlen bisher veröffentlicht. Aber im Rahmen der Umfrage, die wir vorhin angesprochen hatten, aus dem Jahr 2023, hier wurde deutlich, dass etwa 30% der in den Kliniken angestellten LogopädInnen auch Gewerkschaftsmitglieder sind. Ja, von dem her denke ich, wäre es grundsätzlich schon wichtig, dass wir uns auch in den Gewerkschaften bei Verdi Sichtbarkeit verschaffen, damit Verdi mit uns gemeinsam auch im Sinne einer Partnerschaft eigentlich agieren kann, um für unsere Interessen gut einzutreten. Also es ist einfach wichtig, dass Verdi auch informiert ist darüber, was unsere Wünsche sind, unsere Ziele hinsichtlich der Eingruppierung, hinsichtlich des Wertes unserer Arbeit. Von dem her, denke ich, sollten wir als DBL hier unbedingt im Austausch bleiben.
Ja, sehr gut. Das heißt also, Verdi verhandelt eben die, ich sag jetzt mal, die Zahlen, die in den Stufen der Entgeltgruppen stehen. Also letzten Endes, wie hoch ist das Gehalt in der entsprechenden Stufe der entsprechenden Entgeltgruppe? Aber Verdi verhandelt natürlich nicht für die angestellten Logopädinnen, in welche Entgeltgruppe sie letzten Endes eingruppiert werden. Ja, und was würdest du sagen, warum ist es denn wirklich so wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen ihres eigenen Wertes bewusst werden?
Naja, also für mich liegt es auf der Hand, dass wir eine unglaublich wichtige und unglaublich anspruchsvolle Arbeit leisten, sowohl in den Praxen als auch in den Kliniken. Wir sind höchstgradig systemrelevant. Also ohne uns hätten viele Patienten, Patientinnen ja wirklich deutlich geringere Chancen auf Teilhabe im Leben. Also wir sind einfach wichtig. Die Arbeit, die wir leisten, ist wichtig. Die Arbeit, die wir leisten, ist anspruchsvoll. Und dann muss man zudem auch ganz klar sagen, dass wir ein Engpassberuf sind. Ne? Also auch wir, wie wir vorhin schon angesprochen haben, sind stark vom Fachkräftemangel betroffen. Wir sind überaus gesucht, sowohl in Kliniken als auch im ambulanten Bereich. Und da dürfen wir einfach und müssen wir einfach eine angemessene Bezahlung unserer Arbeit fordern. Ja, also wir sind im Endeffekt schon auch gewissermaßen in der Rolle, hier Forderungen stellen zu können, weil ohne uns geht's nicht. Und dessen müssen sich auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen bewusst sein.
Ja, da sagst du auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Punkt. Was würde denn eine flächendeckende Akademisierung für die Tarifverhandlungen bedeuten?
Ja, natürlich kann ich hier jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass wir dadurch in einer deutlich besseren Verhandlungsposition wären und auch in der Position, diese vorhin genannte gläserne Decke wirklich zu durchbrechen, um auch entsprechend unserer Qualifikation und dem Niveau unserer Arbeit vergütet werden zu können. Und also hier ziehe ich jetzt einfach nochmal das Beispiel der Hebammen heran, das wir vorhin schon genannt hatten, die einfach nach der Vollakademisierung es geschafft haben, entsprechend in die Entgeltgruppe 11 aufsteigen zu können in den Kliniken.
Um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen oder so ein bisschen die Kernbotschaft rauszustellen, was ist deine persönliche Botschaft an Kolleginnen und Kollegen, die gerade in der Entgeltgruppe 6 oder 7 feststecken?
Ja, Also meine Botschaft ist ganz klar, dass das nicht hingenommen werden darf. In keiner Welt ist das irgendwie zu rechtfertigen. Keine klinische Tätigkeit rechtfertigt diese Art der Eingruppierung. Wie gesagt, wir führen keine Hilfstätigkeiten aus. Wir werden in unserer Arbeit nicht angeleitet. Es wird selbstständig diagnostiziert, es wird selbstständig therapiert. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortung, wenn wir uns beispielsweise auch die Therapie von Dysphagie-PatientInnen anschauen. Also es muss wirklich mindestens eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 9b stattfinden. Das müsste zum momentanen Zeitpunkt, zu dem wir noch nicht voll akademisiert sein, wirklich der Mindeststandard sein. Und hier möchte ich einfach nochmal aufrufen, geht in die Verhandlungen, steht für euch und für den Wert eurer Arbeit ein und seid euch bewusst, dass ihr eine gesuchte Berufsgruppe seid.
Ja, sehr schön. Das hast du nochmal gut zusammengefasst. Und ich glaube, der Appell ist auf jeden Fall klar. Schaut euch an, in welcher Entgeltgruppe ihr seid. Guckt, was ist eure Tätigkeitsbeschreibung? Was macht ihr? Wie könnt ihr das abgleichen? Genau, zeigt eurem Arbeitgeber nochmal, was heißt eigentlich Entgeltgruppe 9b und dass ihr genau da reingehört. Ja, liebe Sarah, vielen lieben Dank für deine Antworten auf die vielen, vielen Fragen, die ich mitgebracht habe. Ich glaube, diese Folge hilft einfach den Angestellten in der Klinik nochmal total gut, ja, das einschätzen zu können, warum sie jetzt gerade vielleicht einfach schlechter bezahlt werden oder falsch eingruppiert sind. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir. Das war jetzt mein Einstieg in die Podcast-Welt. Sehr aufregend für mich. Genau. Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen was aus der Folge mitnehmen können. Vielen Dank, Hanna.
Gerne. In der nächsten Folge wird es um das Thema Versorgungsvertrag gehen. Wir schauen uns an, wo stehen die Vertragsverhandlungen gerade. Ich spreche mit unserem Vorstandsmitglied Stefan Eubrich, der bei den Vertragsverhandlungen als Interessenvertretung FreiberuflerInnen für den DBL immer mit dabei ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. An der Stelle noch der kleine Hinweis zur Umfrage, auf die ich am Anfang eingegangen bin, zu dem Gehalt von Angestellten in der Praxis. Wenn ihr jemanden kennt, der angestellt in der Praxis arbeitet, dann leitet die Umfrage doch bitte gerne weiter. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser die Ergebnisse. Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.